Ratapalo ist der Name einer Lehrrede aus der mittleren Sammlung. Das ist die Nummer 82. Diese Rede hat wie manche andere auch ihre Besonderheiten. Und hier fällt auf, dass sie eine deutliche Zweiteilung hat. Das ist einmal sowas wie ein biografischer Teil, wo ein wichtiger Lebensabschnitt eines Mannes namens Ratapalo nachgezeichnet wird. Dann gibt es im zweiten Teil ein Lehrgespräch eben zwischen Ratapalo und dem König Koravyo. Wir haben vor uns einen durchaus lebensnahen Bericht. Es werden gezeigt lebendige Szenen aus der Dhamma-Nachfolge vergangener Tage. Doch man muss sagen, dass diese Sache nichts von Aktualität verloren hat. Der Buddha selbst kommt da eher in eine Nebenrolle vor. Er kommt dort vor kurz als Lehrender und Lenker des Ordens. Aber natürlich ist sein Geist, sein Wissen und seine Einsichten durchgehend präsent. Der Ort des Geschehens ist Tulakotita. Das ist eine Stadt im Land der Kuru, heute in der Nähe von Neu-Delhi. Und der Buddha hat diese Gegend eher selten besucht. Allerdings ist die Bevölkerung bekannt für ihr allgemein hohes sittliches Niveau und sie bedurfte gar nicht so sehr der Belehrung über die Sila. Wenn der Buddha dort gesprochen hat, dann meistens über Meditation und Weisheit, also eher über Themen für Fortgeschritten. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Der Erwachte ist auf seiner Wanderung mit vielen Mönchen unterwegs und ist gerade in Tulakotita angekommen. Und die brahmanischen Hausleute dort haben das gehört. Sie wissen, der Erhabene ist in unserer Stadt. Und sie wissen sehr wohl, welchen Ruf der Buddha hat, welcher Ruf ihm vorausgeht. Er ist der Erhabene, Heilgewordene, vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel vollendete, der zum Heil der Wesen gekommene Kenner der Welt. Er ist der unübertreffliche Lenker derer, die erziehbar sind, ist Meister der Götter und Menschen, erwacht, erhaben. Die Dorfbewohner wissen also die Begegnung mit einem solchen Lehrer sehr wohl zu schätzen und sie suchen ihn zusammen auf, lassen sich belehren und inspirieren. Damals nun saß ein Sohn aus guter Familie namens Ratapalo, der Erbe einer der ersten Familien in Tulakotita, in dieser Versammlung. Also in der Gruppe der Besucher ist also auch unsere Hauptfigur und es wird gesagt, dass er ein cooler Putto ist, dass er ein Sohn aus gutem Hause ist. Und tatsächlich stammt er aus einer reichen bürgerlichen Familie dieser Stadt. Aber Kulaputo ist gar nicht so sehr auf den materiellen Status bezogen oder auf den gesellschaftlichen Rang. Hier geht es mehr darum, dass die Familie intakt ist, dass es gute zwischenmenschliche Beziehungen gibt, dass der Umgang der Menschen miteinander freundlich ist, dass hohe moralische Ansprüche vorgelebt werden. Also, dass die Kinder dort sehr viel für ihr späteres Leben mitbekommen. Und das sind natürlich beste Voraussetzungen für gedeihliche Entwicklungen. Und unser Ratapalo ist daher sehr gut vorbereitet für eine sehr fruchtbare Begegnung mit dem Dhamma. Und Ratapalo, der Sohn aus gutem Hause, dachte sich, so wie ich den Erhabenen verstanden habe, geht es nicht, wenn man im Hause bleibt, den vollkommen geläuterten Reinheitswandel zu führen. Wie wenn ich mit geschorenem Haar und Bart mit gelbem Gewand bekleidet aus dem Haus in die Hauslosigkeit zöge. Also offensichtlich haben die Darlegungen des Buddha eingeschlagen. Und Ratapalo sagt sich nicht nur, ja, was ich da gehört habe, ist richtig, ich verstehe das, ich bekenne mich dazu. Sondern er macht sofort das Gehörte zu seinem eigenen persönlichen Maßstab. Er zieht für sich sofort sehr weitreichende Konsequenzen. Er sieht sich sofort spontan als Anhänger des Buddha und will aber nicht Laie bleiben und als solcher praktizieren, sondern er möchte den steilen und direkten Weg gehen und in den Orden eintreten. Dergleichen ist natürlich nicht ohne entsprechende Voraussetzungen denkbar. Der Boden dafür muss innerlich vorbereitet sein. Und zwar durch Sadda, das, was meist mit Vertrauen wiedergegeben wird. Allerdings ist das mehr als bloß der Glaube an die Richtigkeit einer Lehre oder an die Integrität eines Lehrers denken, davon überzeugt sein. Sadda ist so etwas wie eine Offenheit, eine starke Affinität für tiefere Wahrheiten, eine ahnende Gewissheit hinsichtlich anderer Dimensionen des Daseins. Man kann auch sagen, Sadda ist so etwas wie eine Empfänglichkeit für Geistiges, für Jenseitiges. Und die tritt bei Ratapalo besonders stark zutage. Sie gibt eben, wenn man so will, mit einem Schlag oder gibt seinem Leben mit einem Schlag eine völlig andere Richtung. Sadda ist bei ihm der Anlass für den Entschluss, seine Familie zu verlassen und die Robe anzulegen. Und mit dieser Eigenschaft hat er sich sogar eine Spitzenposition im Orden insgesamt verschafft. Denn in Anguttara 1,24 lesen wir: An der Spitze der vertrauensvoll in die Hauslosigkeit gezogenen steht Ratapala. Nun, inzwischen ist das Ende der Darlegung des Buddha erreicht. Die brahmanischen Hausleute gehen erfreut und inspiriert nach Hause. Ratapala selbst aber bleibt zurück. Er geht zum Erwachten hin und spricht ihn an. Und seine Haupteinsicht, wir erinnern uns, dass eine vollkommen geläuterte Form des Reinheitswandels im Hause nicht möglich ist. Mit dieser Gedankenreihe geht er hin und er bittet den Buddha konsequent um die Aufnahme in den Orden. Aber so schnell geht es nicht, der Buddha fragt ihn erstmal: Hast du, Ratapalo, die Zustimmung deiner Eltern erhalten, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu gehen? Nicht habe ich, o Herr, die Zustimmung meiner Eltern erhalten, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu gehen. Nicht nehmen, Ratapalo, vollendete ohne Zustimmung der Eltern den Sohn auf. Dann werde ich, o Herr, dahin wirken, dass mir die Eltern ihre Zustimmung nicht versagen, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu gehen. Also, Ratapalo ist von einem starken inneren Impuls bewegt, er denkt nur an sein Vorhaben und blendet irgendwie sein bisheriges Leben, seine sozialen Bindungen und seine gesellschaftlichen Verpflichtungen völlig aus. An seine Familie denkt er überhaupt nicht. Und außerdem, als Minderjähriger braucht er damals die Zustimmung seiner Eltern. Das war allerdings nicht immer so. Und es gab einen besonderen Anlass, dass diese Regel auch eingeführt worden ist. Und zwar war das der folgende. Der Buddha war irgendwann erstmals nach seinem Erwachen wieder in seiner Heimatstadt Kapilavatthu. Und dort sieht ihn sein Sohn als Achtjähriger erstmals bewusst als seinen Vater. Und die Mutter Yasodhara lässt den Sohn nach seinem Erbe fragen. Der Bub geht also zu dem Buddha hin und fragt nach seinem Erben. Und die Mutter geht offensichtlich, wie der Rest der Familie, noch davon aus, dass wenigstens der Sohn des Erwachten der künftige König der Sakyas sein wird. Aber der Buddha denkt natürlich nicht an ein ungenügendes weltliches Erbe. Das geistige Erbe ist ihm wichtig, so wie es in seinem eigenen Leben wichtiger war, sich um die spirituellen Dinge zu kümmern, als um weltliche Angelegenheiten. Und was macht der Buddha? Er nimmt den Jungen kurzerhand in den Orden auf. Noch galt damals die Regel, dass Kinder unter 15 Jahren durchaus Novizen werden konnten, wenn man eine bestimmte Reife dafür festgestellt hat. Man kann sich vorstellen, dass nicht zuletzt der Großvater über diesen Schritt außerordentlich betroffen war und es schmerzlich empfunden hat, denn er hat ja schon zwei Söhne in den Orden gehen sehen. Den Siddhartho, den späteren Buddha, und seinen Stiefbruder Nando. Und jetzt folgt der Enkel noch nach. Und das tut weh. Und deshalb bittet er den Erwachten um eine neue Regel, wie es heißt, aus Mitempfinden mit den Eltern. Und ab diesem Zeitpunkt ist die Aufnahme von Kindern, also von Minderjährigen, nur mit Zustimmung der Eltern möglich. Das ist der Hintergrund. So, zu den Eltern nochmal. Ratapalo hat offensichtlich schon eine gewisse Selbstständigkeit, denn er geht alleine zur Versammlung und benimmt sich auch wie ein Erwachsener. Aber er ist offensichtlich noch minderjährig. Und er hat diese Genehmigung natürlich nicht. Er wusste ja vorher weder, dass er diesen Wunsch hat, in den Orden einzutreten, noch, dass man dafür eine Erlaubnis braucht. Aber, sagt er, ich werde diese Erlaubnis sofort einholen. Und er denkt in diesem Moment auch gar nicht an die Empfindungen seiner Eltern. Er ist nur von seinem großen neuen Ziel geprägt. Und später wird noch deutlich, dass Ratapalo zu dieser Zeit mit mindestens zwei Frauen verheiratet war. Sie spielen in dieser Phase der Ereignisse noch keine Rolle und sie tauchen erst später auf. Aber seltsamerweise, und das habe ich mich ein paar Mal gefragt, ist deren Zustimmung nicht erforderlich. Also, was macht Ratapalo? Er verabschiedet sich, geht sofort nach Hause, teilt seinen Eltern den Stand der Dinge mit, begründet sein Vorhaben und bittet um Erlaubnis, Mönch werden zu können. Das hört sich im Original so an. Ich wünsche, mit geschorenem Haar und Bart, mit gelbem Gewand bekleidet, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. Gestattet mir, dass ich aus dem Haus in die Hauslosigkeit gehe. Auf diese Worte sprachen die Eltern zu Ratapalo, dem Sohn aus gutem Haus: Du bist, Ratapalo, unser einziges, teures, geliebtes Kind, lebst in Glück und Wohlstand, bist in Glück und Wohlstand aufgewachsen. Du weißt, Ratapalo, nichts vom Leiden. Komm denn, lieber Ratapalo, iss und trink, vergnüge dich. Du kannst essen und trinken und dich vergnügen, kannst fröhlich genießen und Gutes tun und dich damit zufrieden geben. Wir gestatten dir nicht, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu gehen. Sogar der Tod ließe uns deinen Verlust nicht willig ertragen. Wie sollten wir dich erst lebendig aus dem Haus in die Hauslosigkeit ziehen lassen? Ja, die Reaktion der Eltern ist irgendwie nicht überraschend. Sie sagen schlicht nein. Ihre Argumentation lohnt sich aber anzugucken, denn sie ist recht vielfältig. Da ist zunächst der eigene Schmerz durch den erwartenden oder zu erwartenden Verlust. Sie hängen an ihrem Kind, das ist ihr einziger und wie sie sagen, geliebter Sohn. Und selbst bei einem ungewollten Todesfall würde alles in ihnen rebellieren. Warum nicht, wenn sein Fortgehen vermeidbar ist? Und warum, fragen sie ihn und sich selbst, willst du denn in den Orden gehen? Es ist doch gar kein Grund vorhanden. Du kennst das Leiden nicht, aufgrund dessen viele andere diesen Schritt gehen. Du hast alles, was du brauchst. Du kannst die Freuden des Lebens genießen. Merkwürdig auch hier, dass die Frauen wieder nicht erwähnt sind. Also die Eltern versuchen erstmal dem Jungen den Verbleib im Haus schmackhaft zu machen. Sie animieren ihn zu sinnlichem Genuss, was so üblich ist, Essen, Trinken, sonstige Vergnügungen, wie das ja gerade bei jungen Leuten besonders beliebt ist, aber natürlich nicht nur bei denen. Übrigens ist das dieselbe Strategie, die damals bei Prinz Siddhartha schon angewandt worden ist, weil dessen Vater Suddhodana auch gefürchtet hat, dass der Junge in die Hauslosigkeit geht, einen spirituellen Weg einschlägt. Er wollte ja, dass er sein Nachfolger als Herrscher der Sakya wird. Und er ließ genauso den jungen Mann mit allerlei Luxus verwöhnen, nicht? Und er verheiratete früh und dachte, naja, wenn er mal andere Dinge kennenlernt, mit der Alltagswelt verschmilzt sozusagen, dann wird er diese Flausen schnell aus dem Kopf haben. Und ein weiteres ist interessant, dass sie ein ja, ebenfalls übliches Kompromissangebot machen. Denn die Eltern lehnen die Arbeit an sich selbst, die innere Läuterung ja nicht per se ab. Sie sträuben sich lediglich gegen eine radikale Weise dieser Selbstüberwindung. Sie meinen, dass ein Verbleiben in der Wirklichkeit doch keinesfalls spirituelle Interessen behindert oder unmöglich macht. Und was in ähnlichen Fällen auch geschehen ist, sie sagen, du kannst doch deinen Reichtum auch noch darüber hinaus zu guten Zwecken verwenden. Du kannst Dana praktizieren, was ja in der damaligen Gesellschaft sehr anerkannt war. Das heißt, sie sagen, wenn du dich um dein eigenes Karma kümmerst und dich darum kümmerst, dass du da besser vorankommst, dann kannst du dich doch zufrieden geben. Und das bedeutet, dass die Eltern mehr auf eine innerweltliche Verbesserung der Lage ihres Sohnes achten und aussehen und keineswegs eine völlige Transzendierung des Weltlichen im Auge haben, wie das der Sohn selbst hat. Tatsächlich, muss man sagen, ist in dieser Situation ja ein Problem nicht zu leugnen, weil ein Interessenkonflikt, ein massiver Interessenkonflikt vorhanden ist. Da ist jemand, der sein bisheriges Leben aufgeben will. Er orientiert sich völlig neu. Er krempelt seine Lebensziele und seine Lebensgestaltung total um. Und daneben sind andere, die das nicht wollen, beziehungsweise die reale oder vermeintliche Nachteile davon haben. Sie möchten an dem Gewohnten festhalten, sie möchten das bisherige Miteinander fortsetzen und sie verstehen den angestrebten Wandel entweder gar nicht oder allenfalls nur begrenzt. Da ist es sicher schwierig, allgemeine Kriterien oder allgemein gültige Kriterien für eine Abwägung zu finden. Und mir scheint, dass es einfach notwendig ist, die jeweilige Situation nach beiden Seiten hin genau zu überprüfen. Da ist die Seite des Aussteigers. Da fragt man sich, ist das jetzt nur eine vorübergehende Marotte oder ist es ein ernsthaftes und begründetes Vorhaben? Sind die persönlichen Voraussetzungen wirklich gegeben oder überhebt sich da jemand? Kann jemand seine Befähigung in dieser Sache richtig einschätzen? Macht er das? Oder sind da nur romantische Vorstellungen am Werk? Ist er mit der Ordination überfordert oder ist es seine bestmögliche Chance, die man ihm nicht nehmen kann? Und da ist die Seite der Zurückgelassenen, ich nenne sie mal so. Ist eine solche Trennung zumutbar? Ist sie verantwortbar? Muss man nicht Rücksichten auf eingegangene familiäre und andere Verpflichtungen nehmen? Ist das nicht ein egoistischer Trip zu Lasten seiner Mitwesen, von Abhängigen unter Umständen? Wenn man die Lehrreden mal unter diesem Gesichtspunkt untersucht, wird man feststellen, dass da ganz unterschiedliche Szenarien überliefert sind. Nehmen wir mal den Bodhisattva selbst. Siddhartha hat ja sein Haus, seine Eltern, seine Frau, sein kleines Kind im Alter von 29 Jahren verlassen. Und damit hat er den zurückgebliebenen, zumindest zunächst sicher großen seelischen Kummer aufgeladen. Denn der Bodhisattva verließ, wie es in den Texten hieß, seine weinenden und klagenden Eltern. Andererseits gilt für diesen Fall, dass die Familie sozial bestens abgesichert war. Der entstand für niemanden Not, materielle Not. Andererseits auch Yasodhara, seine Frau, war jetzt kein irgendwie verlassenes, armes Heimchen. Sie war eine tolle Frau und praktizierte auf ihre Weise auch selbstständig. Und nochmal andererseits, der Bodhisattva kommt irgendwann als Buddha, als Erwachter zurück und schenkt allen in seiner Familie den unschätzbaren Dhamma. Ganz anders sieht es bei einem Beispiel aus, das in der M81 zu finden ist. Hier haben wir es mit dem Töpfer Gattikaro zu tun, der ebenfalls ein sehr ernsthafter Anhänger eines Buddha ist, allerdings des Buddha Kassapo. Und er empfindet auch seinen Herzenswunsch, Mönch zu werden und möglichst intensiv zu praktizieren, aber er stellt diesen Wunsch zurück. Er will sich nämlich um seine beiden alten, blinden Eltern kümmern, die haben in diesem Moment für ihn absoluten Vorrang. Allerdings kann man sagen, dass trotzdem Gattikaro am Ende seines Lebens als Nichtwiederkehrer von uns gegangen ist. Und was hier als Konfliktlage geschildert oder angedeutet ist, ist natürlich nicht nur bei einem Ordenseintritt möglich, sondern auch bei schlichten, einfachen Laienanhängern kann es zu gravierenden Verwerfungen kommen. Nicht der eine Partner wendet sich dem Dhamma zu, der andere nicht. Gibt es natürlich verschiedene Reaktionen. Einmal wird die Neuorientierung strikt abgelegt, nein, will ich nichts mit zu tun haben. Und das andere Mal mehr oder weniger bereitwillig toleriert. Aber kleinere und größere Reibereien im konkreten Alltag sind da sicher vorprogrammiert. Und genauso betrifft das ja das bisherige persönliche Umfeld. Das sind die Freunde und Kollegen, die mit dieser Interessenverlagerung nicht zurechtkommen. Die kommen da einfach nicht klar mit. Sie denken, na, XY ist auf einmal doch ein bisschen seltsam geworden. Mit dem ist ja gar nichts mehr anzufangen. Der ist ja ein richtiger Langweiler inzwischen. Ja, was macht man damit? Hält man Freundschaften nur formell aufrecht? Das kann man tun. Oder muss man feststellen, dass sie sich doch peu à peu in Auflösung begriffen? Manchmal sind getrennte Wege einfach gar nicht zu vermeiden, jedenfalls langfristig nicht. Denn ich denke, dass unter dem Strich der Dhamma Vorrang hat, weil er langfristig und letztendlich entscheidend ist. Das bedeutet aber nicht unbedingt harte Brüche oder gewollte Konfrontation, überhaupt nicht. Wenn möglich, sollte man darauf achten, dass es da auch einvernehmliche und wenigstens sanfte Übergänge gibt. Aber Trennung ist dann, besonders dann, annehmbar, wenn man sieht, dass die Praxis ernsthaft ist und die Ergebnisse diesen Schritt auch rechtfertigen. Wie geht es in unserer Geschichte weiter? Und ein zweites Mal und ein drittes Mal sprach Ratapalo, der Sohn aus gutem Haus, zu seinen Eltern. Mutter, Vater, so wie ich die vom Erhabenen dargelegte Lehre verstehe, geht es nicht, wenn man im Haus bleibt, den vollkommen geläuterten Reinheitswandel zu führen. Ich wünsche, mit geschorenem Haar und Bart, mit gelbem Gewand bekleidet, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. Gestattet mir, dass ich aus dem Haus in die Hauslosigkeit gehe. Und ein zweites Mal und ein drittes Mal sprachen die Eltern zu Ratapalo, dem Sohn aus gutem Haus: Du bist, Ratapalo, unser einziges, teures, geliebtes Kind. Wir gestatten dir nicht, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu gehen. Sogar der Tod ließ uns deinen Verlust nicht willig ertragen. Wie sollten wir dich erst lebendig aus dem Haus in die Hauslosigkeit ziehen lassen? Also die Ernsthaftigkeit von Ratapalo zeigt sich jetzt sehr bald. Er lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen und wiederholt eindringlich seinen Willen. Aber die Eltern bleiben ebenfalls hart und sie verweigern die Erlaubnis. So, nun ist es soweit, dass für den jungen Mann keine Bitten mehr gelten, keine Argumente mehr und keine Überredungsversuche mehr stattfinden. Er entschließt sich jetzt zu harten Maßnahmen und will seine Eltern quasi zu einem Ja zwingen. Was macht er? Er legt sich auf den Boden und sagt: Hier will ich den Tod erwarten oder eure Zustimmung. Er tritt in den Hungerstreik und heißt, wie es im Text heißt, lässt er 7-mal die Mahlzeiten ausfallen. Ja, die Eltern ihrerseits sind auch erstmal stur und unnachgiebig. Sie bekräften ebenfalls 3-mal ihre Sichtweise, aber auch ohne Erfolg. Ratapalo schweigt. Ja, was kann man in dieser Situation machen? Die Eltern beziehen die Freunde mit ein und die sollen den jungen Mann zum Einlenken bewegen. Dieselbe Prozedur findet statt, ebenfalls dreimal, ebenfalls vergeblich. Und die Freunde kehren zu Vater und Mutter zurück, um zu berichten. Liebe Eltern, euer Sohn Ratapalo liegt auf dem bloßen Erdboden. Da will er den Tod erwarten oder eure Zustimmung. Wenn er ihm nicht gestattet, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen, so wird er dort sterben. Wenn ihr ihm aber gestattet, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen, so werdet ihr ihn doch als Asket sehen. Und wenn euer Sohn Ratapalo an den Asketenübungen keinen Gefallen findet, wo soll der anders sich hinwenden? Er wird wieder zu euch zurückkehren. Gebt eurem Sohn Ratapalo die Zustimmung, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. Ja, jetzt ist guter Rat teuer, aber gezwungenermaßen geben die beiden alten Herrschaften endlich nach, nachdem ihnen das so dringlich ans Herz gelegt worden ist. Und sie machen es deshalb, weil sie ja zwei täuschende Aussichten doch haben. Sie müssen ja auf den Sohn nicht ganz verzichten. Der Kontakt mit ihm lässt sich ja aufrechterhalten. Der Sohn kann sie auch als Mönch besuchen. Dem steht ja nichts im Weg. Und außerdem, ja, außerdem meinen die jungen Leute, vielleicht ist das Klosterleben doch nicht das geeignete für ihn. Dass die Hauslosigkeit vielleicht nur ein vorübergehender Versuch ist, ein missglückter Versuch und damit nur eine vorübergehende Episode bleibt. Dann kommt er doch bestimmt wieder, reumütig von seinem Spleen geheilt, wird er wieder da sein. Ja, schweren Herzens stimmen die Eltern unter diesen Bedingungen jetzt endlich zu. Und Ratapalo, der Sohn aus gutem Hause, stand auf, kam zu Kräften und begab sich dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt, begrüßte er den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach nun Ratapalo, der Sohn aus gutem Haus, zum Erhabenen: Erhalten habe ich, o Herr, meine Eltern Zustimmung, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. Möge der Erhabene mich aufnehmen. Und Ratapalo, der Sohn aus gutem Haus, wurde vom Erhabenen aufgenommen, bekam die Ordensweihe. Interessant fand ich, dass es hier von dem Buddha keinerlei Kommentar zu der Vorgehensweise von Ratapalo gibt. Er sagt weder: Ach, ganz prima, dass du das Wichtigste für dein Leben nicht aufgegeben hast, denn der Dhamma hat ja letztlich Vorrang vor allen weltlichen Rücksichten. Noch: Wie konntest du derart erpresserisch sein? Wie konntest du deinen Eltern derart Schmerz und Kummer bereiten? Vermutlich akzeptierte er das in diesem besonderen Fall, aber er wollte nicht durch ein Lob oder eine allgemeine Anerkennung zur Nachahmung aufrufen, denn das hätte doch unter Umständen für viel Wirbel auch bei den Menschen gesorgt. Damit ist zunächst mal der erste Abschnitt, die erste biografische Episode abgeschlossen. Denn der Buddha verlässt nun Thulakotita und wandert nach Savatthi. Er ist ja als Hausloser außerhalb der Regenzeit immer unterwegs. Er identifiziert sich ja nicht mit Orten, mit Menschen oder mit Umständen und hat so die Gelegenheit, auf seinen Wanderungen an vielen Orten auch lehren zu können. Ganz abgesehen davon, dass diese Art der ständigen Bewegung auch einen positiven gesundheitlichen Aspekt hat. Ratapalo befindet sich übrigens in seiner Begleitung und lebt später ebenfalls in Savatthi, im Jetavana, dem Garten Anathapindikos, der uns ja sehr vertraut ist. Und wie man hört, gibt er sich mit allem Eifer seinem Training auch hin. Und der ehrwürdige Rattapalo, einsam, zurückgezogen, unermüdlich, in ernsthaftem heißen Bemühen verweilend, hatte gar bald den Zweck, weswegen Söhne aus gutem Haus in die Hauslosigkeit ziehen, jenes höchste Ziel des Reinheitswandels noch bei Lebzeiten in entblendeter Wirklichkeitssicht bei sich erfahren, verwirklicht und verweilte darin. Also hier ist, wenn man so will, die Zeit nach dem Ordenseintritt im Zeitraffertempo zusammengefasst. Der Gang der Übung wird hier und seine Resultate auch in einem der üblichen Formeln zum Ausdruck gebracht. Das heißt nämlich, er hatte bald den Zweck erreicht. Das klingt irgendwie, naja, das ging doch schnell und mühelos. Aber der Kommentar sagte, dass das immerhin 12 Jahre harten Ringens war, also nicht einfach so mal eben passiert ist. Im Pali steht da das Wort Nachira, was eigentlich heißt nicht lange, und stimmt natürlich, gemessen an dem anfanglosen Samsara sind 12 Jahre wirklich sehr kurz. Und jedenfalls hat Rattapalo das Ziel von Ordinierten durchaus, Anführungsstriche, fristgerecht erreicht, nämlich in diesem einen Leben. Welchen Zweck hat er erreicht? Nun, den Zweck, warum man in den Orden geht, die Vollendung des Brahmacharya, so hieß das hier, die Beendung des brahmischen Wandels. Brahmischer Wandel wird ja oft vom Buddha in dem allerhöchsten Sinne verwendet. Brahma ist sozusagen Ausdruck für den Besitz der absoluten Vervollkommnung des Anuttara-Zieles. Und die entsprechende Übung und Läuterungspraxis ist eine unübertroffene. Und das Ziel wird inhaltlich definiert oder beschrieben als, in der Übersetzung, entblendete Wirklichkeitssicht. Im Pali steht da Abhinya, was meistens mit überweltlichem Wissen oder Überblick über das Daseinsganze wiedergegeben wird. Es ist so eine Art höhere Erkenntnis der Daseinswirklichkeit, aber jetzt aus eigener Erfahrung. Abhinya heißt ein intuitives Erfassen der Wahrheit. Intuitiv im Gegensatz zu dem, was man früher nur vom Hören oder durch Belehrung kennengelernt hat. Und bei den Abhinya ist noch etwas festzustellen oder zu bemerken, dass nämlich hier Kennen und Können zusammenfallen. Da kommen zusammen besondere Einsichten und gleichzeitig besondere Fähigkeiten. Um was es dabei geht, ist in dieser Lehrrede nicht näher beschrieben. Ich will deshalb einen kleinen Abstecher machen, um nur kurz zu sagen, was denn unter diesen hier 6 Abhinya, diesen 6 höheren Wissen und Fähigkeiten gemeint ist. Das ist zunächst das, was man magische Macht nennt. Also die Fähigkeit des Menschen, über Materie zu herrschen. Das bedeutet, seine Gestalt zu verändern, sichtbar und unsichtbar zu werden, sich zu vervielfältigen, auf Wasser gehen, durch Berge gehen und all das, was wir kennen. Das andere ist das himmlische Gehör. Und das meint das Vernehmen entfernter und auch jenseitiger Töne oder Gespräche. Die Herzensdurchschauung ist das dritte. Damit ist gemeint eine psychische Verfassung, die jetzt wiederum ermöglicht, die Gedanken, die Emotionen und das Innere anderer Wesen unmittelbar zu erkennen. Dann folgt die Rückerinnerung. Die Fähigkeit also, sich in zahllose frühere Daseinsformen zurückzusetzen, sie zu entsinnen und verschiedene vielfältige Vorexistenzen sich ins Bewusstsein zu rufen. Das himmlische Auge ist das nächste. Damit ist gemeint die Fähigkeit, das Abscheiden und das Wiedererscheinen der Wesen gemäß ihrem Karma zu sehen. Und das allerletzte ist die Auflösung der Triebe, die Auflösung aller Beeinflussbarkeit oder man kann auch sagen, das tiefe Durchdringen der vier Heilswahrheiten. Die Grade und der Umfang dieser Wirklichung ist sehr unterschiedlich. Meist wird nur von den letzten drei gesprochen, oft sogar nur von der allerletzten, denn die letzte allein, nämlich der Gehalt der vier edlen Wahrheiten, der Wahrheiten über Dukkha, das ist entscheidend. Die weiteren anderen sind, wenn man so will, interessante zusätzliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Man kann sie eher als Kür bezeichnen, sie gehören nicht zum Pflichtprogramm eines Dhamma-Praktizierenden. Was unseren Ratapalo angeht, ist da nichts Näheres gesagt. Wir wissen nicht, was er davon beherrscht hat, wie weit er da vorgedrungen ist. Das ist auch gar nicht erheblich. Entscheidend ist, dass er diese letzte, tiefste und allein befreiende Wahrheit erfahren hat. Und mit diesem Befreiungsschritt ist noch ein besonderes Wissen verbunden, nämlich das Wissen, dass man die Freiheit auch erreicht hat. Und da haben wir wieder eine Standardformel, die auch in unserer Lehre jetzt auftaucht. Ratapalo stellt für sich fest, versiegt ist die Kette der Wiedergeburten, vollendet der Reinheitswandel, getan ist, was zu tun war, nichts mehr nach diesem her, verstand er da. Auch einer der Geheilten war nun der ehrwürdige Ratapalo geworden. Also Ratapalo stellt die Heiligkeit fest. Er stellt fest, ich habe das Nibbana erreicht. Er hat also den Status eines Arahant erlangt. Keine neue Existenz steht mehr zu erwarten. Er hat die letzte Geburt hinter sich. Der anfangslose Samsara ist zu Ende gebracht und nach dem Ablegen des letzten Körpers folgt nichts mehr nach, weder irgendeine Ich-Erscheinung noch irgendeine Welterscheinung. Und damit ist freilich auch Dukkha zu einem endgültigen Versiegen gebracht. Und natürlich zugleich der Übungsweg beendet. Da gibt es nichts mehr zu erreichen, nichts mehr zu vervollkommnen, nichts mehr Weiterführendes zu tun. Gier, Hass, Verblendung sind restlos aufgelöst. Die Läuterung ist wirklich vollkommen komplett. Und der ehrwürdige Ratapalo begab sich zum Erhabenen hin, begrüßte ihn ehrerbietig, setzte sich zur Seite nieder und sagte zu ihm, ich möchte, o Herr, meine Eltern besuchen, wenn es der Erhabene gestattet. Der Erhabene richtete seine Aufmerksamkeit auf die Gedanken und das Gemüt des ehrwürdigen Ratapalo und sagte zu ihm, unmöglich kann Ratapalo, der Sohn aus guter Familie, das Asketentum wieder aufgeben und in niedere Weltleben zurückkehren, wie es dir nun Ratapalo belieben mag. Also Ratapalo erinnert sich an sein früheres Versprechen, nämlich seine Eltern zu besuchen. Deshalb geht er zu seinem Lehrer, bittet ihn um Erlaubnis. Aber der prüft erst einmal seinen inzwischen doch ausgelernten Schüler mittels der Herzensverschauung. Aber er kennt dessen völliges Freisein von allen Geistesgiften. Ratapalo hat nicht wie mancher seinen Status falsch eingeschätzt, sondern hat sich ja klar gemacht, welchen Status er erreicht hat und dass keine Gefahr des Rückfalls oder der Rückkehr zu einer früheren Lebensweise gegeben ist. Die Versicherung, ich sage das nur mal so nebenbei, scheint später hilfreich nochmal und notwendig, wie wir bei den folgenden Ereignissen noch sehen werden. Also Ratapalo erhält die Erlaubnis, er verabschiedet sich, räumt seine Sachen auf und geht auf Wanderschaft zurück in seine alte Heimat. Nachdem er in Tulakotita angekommen ist, nimmt er Aufenthalt im Jagdgelände des Königs Koravio und er will am nächsten Morgen in die Stadt zur Bettelrotte gehen. und der ehrwürdige Ratapalo, zeitig gerüstet, mit Obergewand und Schale versehen, machte sich auf den Almosengang nach Tulakotita. Dort stand er von Haus zu Haus still und gelangte vor das Haus seines Vaters. Um diese Zeit nun ließ sich der Vater des ehrwürdigen Ratapalo in der mittleren Torhalle rasieren. Und es sah der Vater des Ehrwürdigen den ehrwürdigen Ratapalo von fern herankommen. Und als er ihn gesehen, sprach er: Von solchen kahlköpfigen Mönchen wurde unser einziger, vielgeliebter Sohn dazu bewogen, in die Hauslosigkeit zu ziehen. Und so empfing der ehrwürdige Ratapalo im Haus seines Vaters weder Gabe noch Absage, sondern nur Beschimpfung. Also hier ist mal ganz interessant auch der Ablauf des Almosengangs beschrieben. Das heißt da, dass jemand von Haus zu Haus geht. Das halten wir für selbstverständlich, aber es ist gemeint, dass man kein Haus auslässt. Nicht? Der Grund ist vielleicht ein doppelter. Einmal macht man es, um jedem in dieser Straße oder in diesem Bezirk auch die Chance für Dana zu geben, jemanden auszulassen. Der zweite Grund hat aber etwas mit Selbstdisziplin zu tun, denn man entschließt sich, keinen Haushalt auszulassen. Es könnte ja sein, dass es in dem einigen immer nur etwas Minderwertiges zu essen gibt oder etwas, was einem nicht schmeckt, und dann lässt man das mal schön beiseite. Dann wird gesagt, dass es immer auch eine Zeit lang eines stillen Wartens gibt, falls jemand noch nicht bereit ist mit seinem Dana oder falls jemand noch ein bisschen Bedenkzeit braucht, ob er nicht jetzt doch was spenden will, dafür ist es da. Und schließlich ist da noch angedeutet eine Form von Höflichkeit, die sich auch eingebürgert hat, wenn jemand nichts geben kann oder möchte. Er sagt dann: Ehrwürdiger, sei so gut, geh doch bitte weiter. Und das ist die Situation, in der ja Ratapala auf seinem Rundgang auch bei seinem Elternhaus vorbei. Der Vater lässt sich gerade in der Vorhalle rasieren und sieht ihn, hat aber nichts als Schimpfworte für den Mönch übrig. Nicht offensichtlich ist seit dem Fortgehen seines Sohnes noch viel an Schmerz zurückgeblieben. Die verheilten Narben sind nun noch nicht ganz verheilt. Und er sieht nun seinen Sohn da kommen, ohne es zu wissen, und glaubt, ah ja, das ist einer, der auch andere Menschen verführt. Wahrscheinlich, das ist jetzt eine Annahme von mir, hat der Vater auch inzwischen keine irgendwelchen positiven Nachrichten über den Fortgang seines Sohnes erhalten, sonst hätte er vielleicht anders reagiert. Kurzum, der Vater verweigert aus der Trotz die Almosenspeise und sagt auch nicht mal, ja, geh doch bitte weiter, sondern ist einfach nur kalt und abweisend. Und damit steht der doch erwünschte Besuch irgendwo auf der Kippe. Aber jetzt kommt eine Wende. Genau in diesem Augenblick wollte die Kindsmagd des ehrwürdigen Ratapalo vom Abend übrig gebliebene Reisspeise wegschütten. Da sprach der ehrwürdige Ratapalo zu ihr: Wenn das Schwester weggeschüttet werden soll, so gieß es in meine Schale. Aber während die Kindsmagd des ehrwürdigen Ratapalo den vom Abend übrig gebliebenen Reisbrei dem ehrwürdigen Ratapalo in die Schale goss, erkannte sie ihn an den Händen und an den Füßen, und sie rannte zur Mutter des ehrwürdigen Ratapalo und rief ihr entgegen: O Herrin, dass du es weißt, der junge Ratapalo ist da. Ist das wahr, was du sagst, so sollst du frei sein. Das ist also die überraschende Wendung, dass die ehemalige Amme dem Ratapalo begegnet. Sie will gerade Essensreste wegschütten und gibt sie auf Bitten dem Bettelnden hin. Und als ehemalige Kinderfrau ist sie natürlich mit den Körpermalen ihres Zöglings vertraut. Gerade die Hände und die Stimme einer Person sind ja da besonders charakteristisch. Anders als der Vater kann sie ohne Vorbehalte, ohne innere Abwehr ihm begegnen. Im Gegenteil, sie ist freudig erregt bei ihrer Entdeckung. Sie kann dem Mönch ja unvoreingenommen begegnen. Sie erkennt sofort, wer vor ihm steht, und eilt schnurstracks zu ihrer Herrin, um sie zu unterrichten. Auch die Mutter ist freilich ohne alle Ressentiments und freut sich außerordentlich, und zwar so sehr, dass sie ihrer Sklavin spontan sogar die Freiheit schenkt. Und natürlich teilt sie die Botschaft mit ihrem Mann. Ratabalo sitzt inzwischen an einer Mauer und isst den Reis bei. Und jetzt kommt sein Vater auf ihn zu und spricht ihn an. Ist es denn möglich, Ratabalo, dass du vom Abend übrig gebliebenen Reisbrei einnimmst? Willst du denn nicht, Ratabalo, in dein eigenes Haus gehen? Wie könnten wir ein Haus haben, Hausvater, die wir aus dem Haus in die Hauslosigkeit gezogen sind? Hauslose sind wir, Hausvater. Gekommen sind wir, gekommen zu deinem Haus und haben da weder Gabe empfangen noch Absage, sondern nur Beschimpfung. Also von Freude über den Besuch des Sohns ist immer noch wenig zu spüren. Eher so die eigene Reputation ist da im Auge. Da ist jetzt ein Gast und der soll abgestandenes Essen kriegen. Das in meinem Haus und das noch im Freien. Also lädt er seinen Sohn jetzt förmlich ein. Komm doch in dein Haus, sagt er. Aus alter Gewohnheit und aus mangelndem Verständnis drückt er das so aus. Geht nicht anders. Er realisiert die veränderte Lebenssituation seines Sohnes noch immer nicht. Er hat vielleicht den äußeren, aber nicht den inneren Wandel von Ratabalo begriffen. Der aber klärt seinen Vater auf. Er sagt, ich bin ein Hausloser, gerade ohne Haus. Ich habe doch als Mönch nahezu allen persönlichen Besitz aufgegeben. Ich bin auf Unterstützung durch Hausleute angewiesen. Aber von dir ist jede Unterstützung verweigert worden. Stattdessen gab es nur grobe Worte und ablehnende Kälte. Komm, Ratabalo, wir wollen ins Haus gehen. Genug, Hausvater, fertig bin ich für heute mit dem Mahl. Dann, Ratabalo, gewähre mir die Bitte, morgen bei mir zu speisen. Schweigend gewährte der ehrwürdige Ratabalo die Bitte. Das ist ein kurzer Dialog, aber da sind viele Feinheiten drin, die man im Deutschen weniger gut rausfühlt als im Pali selbst. Der Vater spricht zu seinem Sohn immer Tata Ratabalo, das heißt mein lieber Ratabalo, genau wie vor dem Abschied. Also wie das in der früheren familiären Situation normal war und wie das auch verständlich ist. Ratabalo aber benutzt eine ganz andere Wortwahl. Bei seinem letzten Gespräch, nicht bevor er wegging, bevor er in die Hauslosigkeit zog, da sagte er noch Amma Tata, also Mutter und Vater. Und jetzt haben wir gehört, dass er seinen Vater nur mit Hausvater anspricht. Er weist also auf die veränderten Rollen und auf die veränderten Beziehungen beider genau hin. Denn ein Mönch lebt ja jetzt jenseits von familiären Beziehungen. Der Orden ist jetzt seine soziale Bezugsgröße. Psychologisch ist der Vater natürlich nicht in einer sehr einfachen Situation. Da ist der alte Widerstreit zwischen seinem Eigeninteresse und dem Wohl des Sohnes. Der Vater lädt einen Gast ein. Aber wen lädt er denn ein? Den Sohn oder einen Mönch? Wie dem auch sei, Ratabalo nimmt die Einladung für den nächsten Tag an. Das entspricht den geltenden Regeln, aber auch seinem eigenen Versprechen. Als nun der Vater des ehrwürdigen Ratabalo der Zustimmung sicher war, begab er sich ins Haus zurück. Dort ließ er einen großen Haufen von Goldmünzen und Goldbarren aufschütten und mit Matten überdecken und befahl dann den früheren Frauen des ehrwürdigen Ratterpalo: Kommt, Schwiegertöchter, putzt euch mit Schmuck heraus, so wie euch Ratterpalo am liebsten hatte, so wie er euch liebenswert fand. Also hier sehen wir, dass die Einladung dem verlorenen Sohn gilt. Das Motiv ist immer noch nicht die Unterstützung eines nahestehenden Mönchs in seiner Praxis, sondern die Absicht bleibt ich-bezogen. Sie ist der Versuch, ihn zurückzuholen, mit weltlichen Verlockungen zu ködern und wieder an sich zu ziehen. Und das ist jetzt verständlich, warum der Buddha anfangs die innere Reife von Ratterpalo geprüft hat, aber gesagt hat, du kannst gehen, dir wird nichts passieren. Das Mittel der Verführung, das hier angewendet wird, das ist immer dasselbe, Geld und Frauen. Frauen, weil sie für Männer seit jeher mit der höchsten sinnlichen Anziehungskraft sind. Und Geld deshalb, weil Geld Garant für die Erfüllung einer Vielzahl von Sinneswünschen ist. Und noch heute ist es so, dass diese beiden Gründe die wichtigsten Gründe für Ordensaustritte sind. Entweder die Mönche verlieben sich oder sie machen eine Erbschaft. Und damit sehen wir, dass die Einladung zu dem Essen, die der Vater ausspricht, eher den Charakter einer geschickt gestellten Falle hat als ein ehrliches Anliegen. Denn im Elternhaus werden nun alle Vorbereitungen getroffen, auch die unzulässigen. Ratterpalo wird benachrichtigt, er erscheint zur rechten Zeit, setzt sich in Erwartung des Essens auf seinen Platz. Ja, was passiert? Stattdessen werden Reichtümer vor seinen Augen enthüllt. Lieber Ratterpalo, dies ist dein mütterliches Vermögen, dein väterliches Vermögen ist noch einmal so viel, und das Vermögen deiner Vorfahren noch einmal so viel. Lieber Ratterpalo, du kannst den Reichtum genießen und Verdienste anhäufen, Gutes tun. Komm, lieber, gib dir das Gefe auf und kehre zum Weltleben zurück. Genieße den Reichtum und häufe Verdienste an. Allerdings muss man sehen, sind diese weltlichen Anreize geschickt mit Dhamma garniert. Nicht allein der immense Familienbesitz wird ihm schmackhaft gemacht, er verspricht ja jede Form von sinnlichem Genuss, sondern es wird ihm suggeriert, damit kannst du auch im Sinne des Dhamma etwas tun, du kannst es sinnvoll verwenden, du kannst auch Verdienstvolles nicht gut tun, indem du großzügig bist, Gebefreudigkeit zeigst und einfach Dana praktizierst. Also das, was übrigens die häuslichen Praktizierenden gerne auch bevorzugt tun, denn sie verfolgen eher ihre karmisch heilsame Praxis zu Hause und in sehr reduziertem Umfang. Aber das, und das haben wir lange schon festgestellt, passt nicht zu dem Format von Ratterpalo, der jetzt seinerseits seinem Vater den folgenden Rat gibt. Wenn du, Hausvater, tun wolltest, was ich dir rate, so würdest du diesen Haufen von Goldmünzen und Goldbarren auf Wagen laden und hinausfahren und mitten auf dem Ganges in den Fluss versenken lassen. Und warum das? Du wirst ja, Hausvater, Wehe, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung dadurch erfahren. In vielen Lehren unterzieht der Buddha ja Karma, der Sinnensüchtigkeit, einer gründlichen Analyse. Und immer wird der schöne Schein, der schöne äußere Schein der Sinndinge betont. Aber es wird immer hinzugesagt, dass kein Sinnending je in der Lage ist, Wünsche nachhaltig zu befriedigen. Wer auf Materielles baut, endet immer mit Schmerz. Am besten also, so die Einsicht von Ratterpalo, wenn man sich frühzeitig und rechtzeitig von dieser Art der Abhängigkeit befreit. Aber in der Familientradition scheint das ganz anders zu sein. Hier ist offensichtlich das Anhäufen von Gütern so etwas wie Programm, denn das Vermögen von Seiten der Mutter, des Vaters und der Vorfahren wird hier wunderschön präsentiert. Da umklammerten die ehemaligen Frauen des ehrwürdigen Ratterpalo seine Füße und sagten: »Was mögen das nur, edler Gemahl, für Nymphen sein, um deren Willen du das heilige Leben führst?« »Wir führen das heilige Leben nicht um irgendwelche Nymphen willen, Schwestern.« »Schwestern«, hat uns der edle Gemahl Ratterpalo genannt, schrien sie auf und fielen bewusstlos zu Boden. Also als zweites wird jetzt die Frauenkarte aus dem Ärmel geholt. Die ehemaligen Ehefrauen treten jetzt erstmals in Erscheinung. Sie haben den Vorgang bisher miterlebt und sind geradezu entsetzt. Sie zeigen überhaupt kein Verständnis für die Anliegen, für die geistige Verfassung ihres früheren Mannes. Und sie glauben irgendwie, der führt das Klosterleben nur, um mit weiblichen Himmelswesen irgendwann zusammen zu sein. Was tatsächlich oft genug das Motiv von spiritueller Praxis ist und war, auch damals. Für sie ist Ratterpalo immer noch der edle Gemahl, der Ayaputo, der junge Herr, und ihnen wird schwindlig geradezu, als er sie Schwestern nennt. Die eigenen Frauen nennt er Schwestern und sie fallen in Ohnmacht. Nun hat Ratterpalo aber genug von diesem unwürdigen Spiel. Er bittet den Vater um das Essen und will andernfalls gehen. Servier mir jetzt bitte die Mahlzeit, andernfalls werde ich aufstehen und dir den Raum verlassen. Nun, dann bekommt er sein Essen. Und die Episode, die jetzt ich versucht habe nachzuerzählen, endet mit mehreren sehr pointierten Versen des Ratterpalo, als er geht. Und er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, er spricht eine sehr deutliche Sprache. Und seine Worte sind insbesondere auf die Frauen bezogen, die ihm als Lockvögel hier vorgeführt worden sind. Und er ist dabei doch ziemlich schonungslos, wie er die körperliche Schönheit oder die körperliche Scheinschönheit entlarvt und was die Menschen tun, um diesen Schein auch noch aufrechtzuerhalten. Sieh, wie der Balg ist aufgerichtet, der so viel Leiden mit sich bringt, der krank ist, voll von Willensdrang, in dem es nichts an sicherem gibt. Sieh diese farbige Gestalt mit Schmuck und Ohrringen behängt, die Knochen hautbedeckt durch Kleidung hübsch gemacht, die Füße rot mit Lack gefärbt und Puder ins Gesicht geschmiert. Das blendet sicherlich die Toren, doch keinen, der die Küste sucht. Das Haar achtfach geflochten fein, die Augenwimpern schwarz gefärbt, das blendet sicherlich die Toren, doch keinen, der die Küste sucht. Der Leib, der stinkende, gar wohl geschmückt und bunt, der blendet sicherlich die Toren, doch keinen, der die Küste sucht. Der Jäger stellte Fallen auf, jedoch das Wild sprang nicht hinein. Den Köder aßen wir und gehen, den Jäger ließen lauern wir. Also, Ratterpalo empfindet nichts Verlockendes mehr an der weiblichen Körperlichkeit, und wo kein sinnliches Verlangen mehr ist, da ist auch kein äußerer Reiz. Der kann gar nicht mehr wirken. Seine Nüchternheit der Befreiung lässt ihn schlicht die nackte Realität sehen. Das Letzte, ich gebe das gerne zu, ist sicher hartes Brot für den buddhistischen Otto Normalverbraucher, der ja Familie hat und auch einen Partner hat. Aber wir müssen einfach daran denken, dass das hier die Konfrontation ist eines Mönches, eines geheilten Mönches mit einer Allerweltslebenssituation. Und der Mönch befindet sich ja durchaus in einer anderen Lebenssituation mit ganz anderen Lebensschwerpunkten. Für Ordinierte gilt immer der schnellstmögliche Weg der Überwindung aller Sinnlichkeit, während für Laien etwas ganz anderes gilt. Für sie ist maßgebend ein gemäßigter und freudvoller Umgang im Rahmen der Seele. Das nur noch, dass wir uns nicht allzu sehr erschrecken, wenn wir an diese Verse denken. Ich komme zum Schluss. Als der ehrwürdige Rattapalo schon erhoben diese Verse gesagt hatte, ging er fort und begab sich in König Koravios Jagdgelände. Dort setzte er sich am Fuß seines Baumes nieder, um dort den Tag zu verbringen. Das ist der letzte Satz für heute und das wird der erste Satz des nächsten Vortrages sein, in dem ich dann gerne den zweiten Teil unserer Lehrrede Rattapalo vortragen möchte.